Blister Leselust, der DBB-Podcast.
Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, das behaupten wir einfach mal so kick. Hier sind wir wieder, Blister Leselust, der DBB-Podcast. Es ist die 9. Ausgabe und hier zusammen auf der richtigen Seite des Mikrofons sitzen wieder für euch
Andrea Kartemann
und Thorsten Büchner. Und wie in den letzten Folgen auch, sitzen wir nicht alleine im Studio, sondern haben uns einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin eingeladen, die jetzt auch gleich was sagt. Aber wir verraten natürlich vorher, wer es ist. Das ist die Dorothea Kunert, hier auch aus der Blister vom Zentrum für Barrierefreiheit. Und bevor wir gleich verraten, um was es heute bei unserem Podcast-Gespräch geht, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wenn du magst, und versuchen, ganz kurz zu beschreiben, was du an der Blister alles machst?
Hi, ganz kurz. Dorothea Kunert, mein Name, das hat der Thorsten ja schon gesagt. Ich bin hier mit dabei seit Februar 2023 und was mache ich? Ich habe ganz viele tolle Aufgaben. Ich bin in der Deutschen Blindenbibliothek tätig für bibliothekarische Aufgaben. Ich darf für das Zentrum Barrierefreiheit und den Verbund Medibus mich auseinandersetzen mit vielen Fragen zu digitalen Büchern, also E-Books, da Recherchen machen und Gespräche koordinieren. Und heute darf ich mal im Podcast dabei sein.
Und jetzt müssen wir wieder eine Abkürzung erklären. Genau. Medibus ist nicht etwa der medizinische Bus, sondern die Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen, in der die Blindenbibliotheken im deutschsprachigen Raum zusammengeschlossen sind und auch die medienproduzierenden Einrichtungen. Und was da genau passiert, das machen wir mal an anderer Stelle, aber jedenfalls damit die Abkürzung auch aufgelöst wird.
Genau, und heute geht's, du hast es eben schon ein bisschen genannt, es geht heute um digitale, barrierefreie E-Books. Und du wirst uns jetzt gleich aus einer ganz besonderen Perspektive darüber berichten. Und Andrea, du hast ja tagtäglich in deinem Beruf, in deinem Job damit zu tun. Vielleicht, was ist so dein ganz persönlicher Bezug zu dem Thema E-Books? Ich vermute mal, ich bin ja vor diesen digitalen Zeiten in die Schule gegangen, da hatte ich noch nicht so furchtbar viel mit E-Books zu tun, aber du hast einen Sohn, der auch nicht gut gucken kann, das können wir ja verraten an der Stelle. Und wie ist so sein Alltag mit E-Books? Kann er die lesen oder sind die eher schlecht? Oder was ist an diesen Büchern schlecht?
Also an dieser Stelle möchte ich euch mitnehmen auf eine kurze Zeitreise und zwar aus dem Grunde, dass heutzutage gar nicht mehr so viel und alles schlecht ist, aber vor ein paar Jahren noch ganz besonders viel schlecht war. Also mein Sohnemann ist inklusiv beschult worden in einem Bundesland, das sich nicht so gut mit digitaler Barrierefreiheit auskannte, aber sich freute, dass es für Schülerinnen und Schüler Bücher, die Mitschülerinnen und Mitschüler auf Papier hatten, sehr umständlich organisieren konnte als digitale Bücher, also nutzbar am Computer, wenn man mit dem Computer so weit umgehen konnte. Und wir dachten, ich erinnere mich da relativ gut dran, oh Mensch, wie toll, und das eröffnet ja Perspektiven und macht so viel einfacher. Also mein Sohn ist vom Gesetz her blind, hat aber noch so ein bisschen Sehvermögen, sodass er sich also mit einer Vergrößerungssoftware Texte am Computer vergrößern kann und grundsätzlich auch in der Lage ist, Bücher zu lesen, wenn sie nicht zu lang sind zum Beispiel. Und das Phänomen, was wir dann hatten, war, okay, es gibt eine Datei, die ist ein Buch. In diesem Buch gibt es zum Beispiel Bilder, die wären für ihn vielleicht interessant, wenn er sie vernünftig vergrößern könnte. Das ging aber nicht. Dann hatten diese Bilder keine Beschreibung, sodass, also auch wenn jetzt die Vergrößerung schon nicht funktioniert, vielleicht irgendwie eine Erklärung dabei gewesen wäre, war aber auch nicht.
Also einfach nur das Bild, da wusste nicht, was ist da drauf.
Genau. Manchmal vielleicht irgendwie ein Bilduntertitel, aber das reicht ja im Allgemeinen nicht, ne? Wenn da irgendwie steht Beispiel oder so, das ist ja nicht wirklich hilfreich. Oder das war halt ein Text mit Lücken, wo andere Schüler auf dem Papierbuch mit dem Stift in eine Lücke reinschreiben. Das kann man am Computer eigentlich auch machen, aber es ging bei den Schulbüchern auch nicht. Oder wenn Texte gelesen werden sollten, die zum Beispiel in Spalten waren oder um eine Abbildung drumherum oder so, und man sich das am PC vergrößert, dann verliert man ganz schnell die Übersicht und kann sozusagen nicht erkennen, wo es weitergeht. Oder in Vergrößerung ist einfach der Text verschoben worden und dann war das auch nicht zugänglich. Das sind so Probleme, die waren einfach da und total frustrierend. Und ein tatsächliches E-Book heutzutage, wenn es denn barrierefrei ist, hat die Möglichkeit, genau diese Problemstellen zu umgehen.
Und Andrea, bei diesen Büchern kommt hier das Zentrum für Barrierefreiheit ins Spiel. Was habt ihr mit barrierefreien E-Books zu tun?
Wir haben ganz viel damit zu tun insofern, als dass wir zum einen in dem beschriebenen Verbund eben in der Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen ein Testverfahren entwickeln zum Thema Barrierefreiheit von E-Books testen. Also man muss ja irgendwie prüfen können, sind die jetzt gut zugänglich, sind die das nicht? Und man muss die auch alle so prüfen können, dass vor allem das für Nutzende ein zufriedenstellendes Ergebnis hat. Also sinnvoll, so dass Nutzende auch wirklich das Gefühl haben, okay, die sind so geprüft, dass ich die auch lesen kann. Und Nutzende müssen auch das Gefühl haben, dass sie sich irgendwo hinwenden können, wenn das nicht geht. Und da kommt dann eben auch das Zentrum für Barrierefreiheit ins Spiel an der Blister hier. Wir haben natürlich auch eine Hörerinnenberatung und wir werden, so viel kann man vorwegnehmen, auch im nächsten Jahr, und das ist für uns tatsächlich eine Neuerung, eben auch E-Books zur Ausleihe anbieten. Also wir bieten ja momentan Hörbücher zur Ausleihe an, die man elektronisch herunterladen kann. Wir bieten Bücher in Blindenschrift zur Ausleihe an, die man als Papier haben kann. Und wir werden aber ab dem nächsten Jahr auch E-Books zur Ausleihe anbieten. Und die sind aber dann, und das ist die Bedingung, alle barrierefrei. Also die von der Dorothea Kuhnert beschriebenen Probleme tauchen dann eben genau nicht mehr auf. Weil man kann das eben tatsächlich alles umgehen und alles so machen, dass es eben durchaus gut lesbar ist, aber eben für sehende Menschen auch kein Nachteil entsteht.
Das Glück, das man ja so hat als Host von einem Podcast, ist, dass man so tun kann, als wäre man dümmer, als man ist. Und indem man ganz, ganz Fragen stellt, die wahrscheinlich alle Hörenden schon wissen. Aber deswegen nutze ich mal dieses Privileg. Wenn ich jetzt noch gar nie was von einem E-Book gehört habe, was ist das denn dann? Was für eine Datei ist das?
Das ist auch eine gute Frage. Die ist eigentlich gar nicht so doof, weil letzten Endes gibt es ja verschiedene Dateien, die man als E-Book begreifen kann. Also die bekanntesten sind natürlich PDF-Dateien und sogenannte EPUB-Dateien. Und dann gibt es eben auch immer noch das sogenannte Kindle-Format. Und wenn ich
EPUB findet man oft bei so Zeitungen oder so, ne? Die haben ja so ein EPUB-Format oder sowas, ne?
Zum Beispiel, genau, ja. Aber inzwischen auch bei ganz großen Shops oder auch bei kleineren Shops, wenn man da Bücher kauft, die sind häufig im EPUB-Format. Man muss aber jetzt Folgendes wissen, der normale Nutzer merkt das ja nicht. Also wenn der so einen E-Book-Reader hat, dann kauft er die halt über seinen Reader und kriegt dann halt irgendwie das Buch, also quasi als Text auf seinen Reader geladen, und dann liest der Reader das halt. Und ich muss mich ja nur dann mit dem Format beschäftigen überhaupt, also wenn ich eben eine Notwendigkeit dazu habe. Und das ist häufig dann gegeben, wenn ich mich mit PDF beschäftigen muss oder mit einem E-Book beschäftigen muss, das im PDF-Format ist, weil die sind noch ganz häufig nicht barrierefrei. Bei den EPUB-Büchern ist es gefühlt, ich kann das an Zahlen momentan noch nicht belegen, wir haben da noch keine systematische Auswertung gemacht, aber das ist gefühlt etwas besser. Und eben dann ist eben bei EPUB, muss man auch nochmal sagen, das ist ein Format, das man eben leichter, letzten Endes leichter barrierefrei umsetzen kann, als es beim PDF der Fall ist, weil im Ergebnis man mehr Möglichkeiten hat, insbesondere die Probleme, die die Dorothea eben angesprochen hat, die ja Menschen betreffen, die eben noch am Bildschirm lesen können, die aber trotzdem eben eine Art von Hilfstechnologie brauchen, ne? Also, weiß ich, eine Lupe oder ein Screenreader oder irgendeine Vergrößerungssoftware oder sowas. Und da kann man dann eben relativ gut so sogenannte dynamische Vergrößerungsmöglichkeiten einbauen. Man hat eben kein festes Layout, wie man das beim PDF hat. Also eine Seite ist nicht statisch, sondern eine Seite ist eben beweglich, die ist eben flexibel, die ist fließend.
Ich meine, wenn das dann soweit ist, werden wir natürlich auch im Podcast nochmal berichten, wenn man E-Books bei uns ausleihen kann. Aber kannst du schon mal sagen, auf welchen Endgeräten kann man das denn dann lesen, diese Bücher? Geht das auch über meine Leselust-App auf dem Handy?
Ja. Also zumindest über Umwege wird es irgendwann gehen. Das wird noch nicht sofort gehen, aber letzten Endes wird es so sein, dass man die Bücher über die Leselust-App herunterladen kann. Da kriegt man dann ein ZIP-Paket und dann kann man die sich zum Beispiel in dem kostenlos zur Verfügung stehenden Tool Easy Reader öffnen. Wir arbeiten aber daran, dass man eben auch unsere Bücher direkt über die Leselust-App lesen kann, also die E-Books dann.
Dorothea, jetzt wollte ich dich nochmal fragen. Ich war ja früher auch stark sehbehindert und das war damals sehr, sehr, sehr mühsam und ich habe überhaupt nicht gerne gelesen, weil das so unfassbar anstrengend war. Und jetzt bei nicht zugänglichen Sachen kann ich mir vorstellen, dass das ja auch total auf den Keks geht und dass man keinen Spaß am Lesen bekommt. Schulbücher lesen ist ja eh nicht immer so eine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung. Also muss man nicht immer mit großem Feuereifer lesen, aber mit barrierefreien E-Books, hat sich da das Leseverhalten deines Sohns geändert?
Auf jeden Fall. Also die Sachen, die wir da schon haben, da kann er sich ja selber dann eben auch entscheiden, ob er das wirklich visuell erfassen möchte oder ob ihm das zu anstrengend ist und er sich das so einstellt, dass es vorgelesen wird. Es ist technisch möglich und sehr komfortabel.
Und nutzt ihr das dann auch jetzt nur bei Schulbüchern oder macht ihr das bei allen möglichen Büchern?
Durch die Bank, was geht.
Mhm. Okay, cool. Also da sieht man dann schon, dass das können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher beleuchten, dass Barrierefreiheit eigentlich kein Hexenwerk ist. Andrea, vielleicht kannst du noch mal versuchen zu beschreiben, wenn das geht, so dass ich es auch verstehe, was man braucht, damit man so ein Buch barrierefrei machen kann.
Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich im Prinzip ganz simpel aus Word heraus ein PDF-Buch erstellen, das im weitesten Sinne mindestens lesbar ist. Allerdings ist es dann noch nicht nach Standard barrierefrei. Man muss da meistens noch ein paar kleinere Schritte nacharbeiten. Aber im Prinzip, wenn man denn Word richtig gut beherrscht, mit anderen Worten Word nicht benutzt wie eine Schreibmaschine, ne? Also so richtig auch mit den vorgesehenen Überschriften arbeitet, mit den vorgesehenen Tabellenformaten arbeitet, mit den vorgesehenen Listenformaten arbeitet, und all diese Dinge, die so einfach klingen, ne? Die aber, muss man ehrlicherweise sagen, im Alltag bei ganz, ganz vielen Menschen überhaupt nicht angekommen sind und auch wahrscheinlich nicht sein können, ne? Weil da sind ja dann auch die Möglichkeiten der Hilfe, wie man da was findet, manchmal ein bisschen umständlich, ne? Das ist ja sicher auch so. Aber man kann dazu auch nochmal sagen, kleiner Werbeblock, wir bieten da auch Schulungen an in dem Bereich und da kann man natürlich auch noch eine Menge lernen. Ansonsten, es gibt auch für die Erstellung von EPUB-Büchern Konvertoren, wo man dann eben Word to EPUB, also aus EPUB, andersrum, aus Word ein EPUB machen kann. Und dann hat man eben auch, wenn man, also immer unter der Voraussetzung, man benutzt eben Word nicht wie eine Schreibmaschine, kann man sich dann eben schon ein ganz gut lesbares Buch erstellen.
Okay. Super, dann bedanke ich mich schon mal für diesen ersten Einblick in das Thema barrierefreie E-Books und bei dir, Dorothea, für die persönlichen Geschichten, die du uns heute mitgebracht hast. Du bist aber natürlich noch nicht entlassen, weil es ist ja gute Tradition, wenn man bei neuen Folgen schon von Tradition sprechen kann, dass alle Interviewgäste, wenn sie mögen, auch noch Buchtipps mitbringen. Das hast du auch gemacht. Und wir nehmen jetzt ein bisschen Anlauf, holen mal tief Luft und nach dem kleinen Pausenzeichen geht's direkt weiter mit zwei spannenden Sachbuchtipps. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Bücher, die du mitgebracht hast. Es sind zwei Sachbücher. Ich weiß die Titel und ganz grob, um was es geht. Das erste Buch ist, glaube ich, von einem niederländischen oder belgischen Autor. Und da geht es um die Sprachen Europas. Erstmal vielleicht die Fakten, Dorothea. Wie heißt das Buch? Von wem ist es? Und um was geht's?
Das Buch heißt Sprachen, eine verbale Reise durch Europa. Und das ist auch genau das, worum es geht, nämlich um die Sprachen Europas. Der Autor ist Gaston Dorren und er ist Niederländer tatsächlich und hat so, ja, also ist Linguist, hat sich ganz viel mit Sprachen auseinandergesetzt und eine Leidenschaft für Zusammenhänge von Sprachen entwickelt und ist dem tatsächlich als Reise nachgegangen und hat Länder bereist, Anekdoten gesammelt, wohlwollend, kritisch und unterhaltsam seine Erkenntnisse zusammengeschrieben, sich auch mit Wissenschaftlern dazu ausgetauscht und präsentiert in diesem Werk tatsächlich ein Komplettbild von Europa mit seinen ganz, ganz unterschiedlichen sprachlichen Ausprägungen, auch über unterschiedliche Zeiten, also auch historische Sprachen.
Aber ist es dann jetzt eher so, sag ich mal, so ein bisschen, gibt man jetzt so eine wissenschaftliche Erörterung, woher kommt das Portugiesische, woher kommt das Estnische? Oder ist es auch so ein bisschen mit landeskundlichen Themen vermischt?
Ich würde sagen, es ist auch mit landeskundlichen Themen vermischt. Und aus diesem Grunde fand ich es halt sehr unterhaltsam. Es ist, hat schon diesen wissenschaftlichen Touch im Sinne von, du lernst Begriffe oder Namen von Sprachen kennen, die du, wenn du nicht selber Linguist bist, wahrscheinlich noch nie gehört hast. Aber es ist halt so in Anekdoten verpackt und in Beziehung gesetzt, dass es eben schön zu lesen ist.
Und hast du jetzt eine Lieblingssprache entdeckt durch die Lektüre dieses Buchs?
Nein. Deswegen, es geht um die Sprachen Europas und meine Lieblingssprache ist tatsächlich außerhalb Europas, wenn es schon nicht meine eigene Sprache ist. Und die wird jetzt hier leider nicht beschrieben, aber da könnte ich ja natürlich spoilern. Er hat auch noch mal eine Weltreise gemacht, eine sprachliche. Das ist aber ein anderes Buch. Und da ist meine Lieblingssprache mit dabei.
Jetzt musst du uns aber verraten, was die Lieblingssprache ist. Das kann man so, Cliffhanger kann man nicht machen.
Ah, okay, das ist Tibetisch.
Tibetisch? Ja. Kannst du mal was sagen auf Tibetisch? Auch wenn es nichts mit dem Buch zu tun hat?
Ja, ja, ich kann sagen, Pökeshingil. Ich spreche Tibetisch.
Okay. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, Andrea, wiederhol mal, aber ich bin nicht gemein.
Lass das mal. Also ich tue mich schon immer schwer mit chinesischen Namen. Ich brauche schon immer irgendwie lange, bis ich die lerne. Inzwischen kann ich das so ein bisschen besser, aber ich bin noch nicht gut. Also ich bin da immer noch lernfähig. Ich muss das zugeben.
Hm? Okay, aber das Buch klingt auf jeden Fall gut. Man kriegt Lust auf eine Europareise, die sich auch mit Sprachen beschäftigt. Also ein spannender Tipp. Vielleicht sagst du nochmal den Autor und den Titel und natürlich für diejenigen, die das über die Bestellnummer, die Buchnummer suchen wollen, die Buchnummer, bei der man dieses Buch dann bei uns in der Leselust-App habhaft werden kann.
Okay, also der Autor heißt Gaston Dorren, D-O-R-R-E-N. Der Titel ist Sprachen, eine verbale Reise durch Europa und die Buchnummer lautet 839361.
Dankeschön. Und der zweite Tipp beschäftigt sich mit jemandem, der auch sehr virtuos mit Sprache umgehen konnte. Da schlägt jetzt das Germanistinnenherz hier im Hörbuchstudio, glaube ich, höher. Mhm. Und von allen Menschen, die gerne sich an ihre Kindheit erinnern. Aber ich glaube, wenn man über Kindheit spricht, würde man ihn ein bisschen sehr reduzieren nur darauf. Ich spreche von Erich Kästner. Du hast ein Buch über Erich Kästner von einem der führenden Erich-Kästner-Experten Sven Hanuschek mitgebracht. Wie heißt das Buch und was begeistert dich an Kästner, dass du dich mit ihm in einem Sachbuch beschäftigen wolltest?
Also das Buch heißt Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Und ja, warum wollte ich das? Kästner begleitet mich schon sehr, sehr lange und natürlich kenne ich viele seiner Kinderbücher auch aus verschiedenen Perspektiven und auch aus einer Erwachsenenperspektive heraus und in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und irgendwann kam tatsächlich für mich die Frage auf, wenn jemand, der ja, ich glaube, 1899 geboren war.
Genau, 125 Jahre, genau.
Der im Prinzip zwei Weltkriege miterlebt hat und bis in die 70er Jahre leben konnte und so durch die Welt gereist ist und so viel erlebt hat und solche Kinderbücher schreibt, was ist denn das eigentlich für ein Mensch? Und dann bin ich auf Sven Hanuschek gestoßen und habe mich sehr darüber gefreut, dass er eben so schon wissenschaftlich und an den Quellen, die er kriegen konnte, gearbeitet hat und darüber versucht hat, eben ein Profil oder ja, Porträt Erich Kästners zu zeichnen und das hat mich fasziniert.
Hm. Habt ihr beide den Lieblingsbücher von Kästner?
Also ich muss sagen, ich habe als Kind immer sehr gern das Fliegende Klassenzimmer gelesen und muss aber auch sagen, dass ich bei den Erwachsenenbüchern emotional da kein wirkliches Lieblingsbuch habe eigentlich. Nee, ich kann das nicht sagen.
Wie ist bei dir, Dorothea?
Ähnlich. Also bei den Erwachsenenbüchern gibt es viel, was ich einfach spannend finde oder auch diese Zeitungsgeschichten, die er gemacht hat. Ne? Mein ansonsten Lieblingsbuch ist tatsächlich Emil und die Detektive, was vielleicht auch daran liegt, dass ich die Region, in der das spielt, relativ gut kenne.
Hört man aber nicht so sehr.
Danke.
Und man muss doch nicht verbergen, wo man herkommt, sprachlicher Natur.
Na, das mache ich doch auch gar nicht.
Okay. Also, jetzt wissen genau. Spätestens alle, wo Emil die Detektive spielt, genau. Wenn sie es nicht gewusst haben. Also wirklich ein ganz spannendes Buch, weil es ist ja auch Kästnerjahr, 50. Todestag dieses Jahr, 125. Geburtstag. Ich sage jetzt nur noch eine Sache, die ganz, ganz neu in der Hörbücherei ist. Und dann kommen wir nochmal zu dem Buch von dir zurück, wegen den Daten. Es ist jetzt vor kurzem noch ein Buch rausgekommen auch von Tobias Lehmkuhl, der doppelte Erich. Heißt das? Genau, der doppelte Erich. Auch ganz, eine ganz, ganz neue Kästner-Biografie. Vielleicht könnt ihr das als zweites lesen, wenn ihr euch mit dem Buch von Doro schon mal ein bisschen heiß gemacht habt auf Kästner. Und damit das auch gelingt, verrätst du uns jetzt nochmal die Daten.
Unbedingt. Also der Autor Sven Hanuschek, der Titel Keiner blickt dir hinter das Gesicht und die Buchnummer 472102.
Herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Tipps.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir möchten euch heute noch einen Podcast vorstellen, haben wir uns überlegt. Und zwar einen, der durchaus mit Blindheit und Sehbehinderung zu tun hat. Und Thorsten, du kamst auf eine, wie ich finde, sehr gute Idee, weil ich mag den eigentlich auch sehr gerne, den Podcast, weil er immer besonders schön über so Neuerungen und Hilfsmittel und ähnliche Dinge informiert, aber dann auch auf so anschauliche Weise, dass man sich sehr viel darunter vorstellen kann. Ne?
Das finde ich auch. Und zwar, wir machen gerne auch Werbung für gute Konkurrenzprodukte zu uns, weil sie unser Angebot wunderbar ergänzen. Das ist der Podcast Sideviews. Der wird gemacht von Christian. Christian Stahlberg, der ist selber auch blind. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Wir hatten ja vor ein paar, ich glaube in der ersten oder zweiten Podcast-Ausgabe, hatten wir auf die Sight City hingewiesen, diese größte Hilfsmittelmesse für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung in Europa. Und da ist der Christian immer unterwegs mit Mikros und hat jetzt bei dieser Sight City, die dieses Jahr stattgefunden hat, im Mai über 40 Interviews gemacht und wirklich total super spannend. Der hat hier beim Deutschen Hilfsmittelvertrieb zum Beispiel sich eine sprechende Heißluftfritteuse vorführen lassen, Neuigkeiten bei Daisy Abspielgeräten, also diese Abspielgeräte, die das spezielle Format, was wir in den Hörbüchereien verwenden, abspielen können. Dann hat er Alltagshilfsmittel zum Kochen, Orientierungshilfsmittel, Neuerungen bei Blindenstöcken, Navigationsgeräte, Braillezeilen, also ne, das, was man am Computer hat, wo einem die Blindenschrift sozusagen ausgegeben wird. Also unfassbar vielfältig, kompakte, gute Interviews. Der hat die dann, manchmal sind die auf Englisch geführt, der fasst die aber am Anfang, wenn einem das zu mühsam ist, fasst er das so in Deutsch zusammen. Manchmal ganz lange Folgen, manchmal ganz kurze Folgen. So diese Messe ist immer so die Hochzeit von Sightviews. Er macht aber über das ganze Jahr verteilt auch wirklich manchmal so Kurzmeldungen, Neuigkeiten zum Hilfsmittelbereich. Und das finde ich besonders gut, muss man aber auch immer ein bisschen Zeit mitbringen, so ganz, ganz, ganz ausführliche Testberichte über einzelne Produkte. Ich habe da mal so einen Testbericht gehört, weil es gibt ja so einen ganz elastischen Blindenstock, der ist mal so vor ein, zwei Jahren ziemlich gehypt worden. Und den hat er mal in über einer Stunde lang ganz exzessiv getestet. Da kann man sich ein super gutes Bild machen von Hilfsmitteln, die so im Gespräch sind. Also Sightviews kann ich absolut empfehlen. Kann man überall abonnieren, da wo es Podcasts gibt, indem man Sightviews einfach eintippt in seinen Podcatcher. Wer das nicht so gerne über Podcasts macht, findet auch alle Folgen auf der Webseite www.sightviews.de, also SIGHTVIEWS. Jo, und wem das zu kompliziert ist, kann hilfsmitteltester.de eintippen, aber Sightviews ist eigentlich auch relativ einfach. Also es ist ein super Podcast, ich höre den eigentlich auch sehr gerne.
Ja, vielen Dank, Thorsten, für diesen tollen Tipp. Habe mich ja schon angeschlossen und tue es auch gerne nochmal.
Also abonnieren, aber erst nachdem ihr uns abonniert habt.
Richtig.
Jetzt hat Andrea ein Buch dabei und wir begeben uns jetzt, ich mache mal ein Wortspiel, wir begeben uns jetzt ins Lichtspielhaus. Bin ich, glaube ich, nicht ganz falsch, weil dein Roman, den du mitgebracht hast, heißt Lichtspiel oder Lichtspiele von dem wirklich wunderbaren Autor Daniel Kehlmann. Ich habe von dem Vermessung der Welt gelesen, war ganz angetan. Daniel Kehlmann ist ja wirklich ein sehr meinungsfreudiger und wirklich auch kluger Autor. Wie bist du auf das Buch gekommen, Andrea, und worum geht's?
Ich bin durch eine andere Sendung auf das Buch gekommen. Und zwar können wir es eigentlich überleiten zu Dorotheas Buchtipp. Das ist ganz interessant, nämlich zu der Erich Kästner Buch. Mhm. Erich Kästner ist ja ein Mensch, der während der NS-Zeit in Deutschland geblieben ist. Und es ging dann immer viel nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Stichwort von der inneren Immigration durch die Medien und so. Und natürlich dann erstmal nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, aber dann eben später hieß es immer, hat sich dann so zurückgezogen. Und naja, Daniel Kehlmann macht in dem Buch genau das. Er versucht nämlich, einen Menschen zu beschreiben, der es eben nicht schafft, in den USA berühmt zu werden als Regisseur, sondern der nach Deutschland zurückkommt und dann durch verschiedene unglückliche Verstrickungen, die auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, unterhaltsam konstruiert sind. Das könnte man sicher intelligenter machen aus meiner Sicht, aber es kann man auch so machen. Jedenfalls landet er dann in bester Gesellschaft mit irgendwelchen, ja, sag ich mal, höheren nationalsozialistischen Größen, die aber nicht näher benannt sind. Und man kriegt dann einen Einblick darüber, er dreht dann auch Filme während der NS-Zeit schon, aber er dreht eben eigentlich nicht wirklich Propagandafilme. Also er versucht sich da immer so rauszuwinden und versucht dann immer irgendwelche Sachen zu drehen, die doch so Pseudo-Unterhaltung oder auch wirkliche Unterhaltung sind. Die Filme gelten dann als ganz hervorragend und ganz gut. Aber das Buch ist geschrieben aus einer anderen, eigentlich ist es mindestens das Ende und auch in der Mitte ein Teil des Buches aus der Sicht eines Menschen geschrieben, der dann mit ihm einen großen Film gedreht hat. Den drehen sie nämlich in Prag, weil irgendwann dreht man dann während des Krieges nur noch Filme in Prag, weil man da eben glaubt, nicht angegriffen zu werden, was dann natürlich sich irgendwann überhaupt nicht mehr bewahrheitet. Und dann ist irgendwann so kurz vor Kriegsende und sie drehen den größten Film gefühlt, ist vielleicht auch der größte Film, und da muss man den außer Landes bringen, ja, weil man muss jetzt schnell fliehen, immer schneller und schneller, und dann hat man in einem großen Koffer so die verschiedenen Spulen dieses Films, weil das waren ja richtig schwere, monströse Dinge. Es sind nämlich 7 Spulen an der Zahl. Und im Zug passiert dann ja was, was ich jetzt hier gar nicht verraten will. Das ist alles ganz spannend. Jedenfalls geht dann dieser Film verloren. Und naja, zumindest glaubt man, dass er verloren geht. Das verrate ich auch nicht weiter. Und es ist dann nämlich der Anfang so, dass dieser Mensch, der mit diesem Regisseur da gedreht hat, eingeladen wird in eine Talkshow in Österreich. Der lebt da auch schon in so einem Sanatorium, ist so ein bisschen ja älter, aber geistig noch vergleichsweise fit. Zumindest hat man den Eindruck als Leser, wobei er immer wieder als ein bisschen verwirrt dargestellt wird, aber so halt. Und dann ja gerät der irgendwann außer sich und man begreift eigentlich aber gar nicht, warum der so außer sich gerät. Am Ende des Buches begreift man es dann, ja.
Also man muss sagen, wir haben uns diesmal auf dem Weg zur Aufnahme, haben wir uns kurz zugerufen, was wir heute gegenseitig vorstellen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das doch so in Erinnerung, der Regisseur, um den es geht, der heißt G.W. Papst, ne?
Ja.
Und der ist ja eine reale Figur, den gab es also wirklich, wenn ich mich richtig entsinne. Man kann, glaube ich, dann ein bisschen im Internet recherchieren. Die Geschichte ist aber fiktionalisiert, ne?
Ja, ist fiktionalisiert, und eben er kommt, wie gesagt, im Gegensatz dann zu zum Beispiel Figuren wie Gründgens oder so, ne? Also dann diese Nazi-Größen beim Lesen fand ich jetzt nicht, dass sie sich irgendwie so an realen zwangsläufig orientieren. Da gibt es einen gewissen Herrn Krämer, ja, nun gut. Also wird sich vielleicht an irgendjemandem realem orientieren, aber es ist nicht so, dass man es auf den ersten Blick so karikiert dargestellt bekommt, ne? Da weiß Kehlmann wahrscheinlich auch, warum man das besser nicht macht, ne? Weil man weiß ja auch, dass sozusagen Klaus Mann damals mit seiner Persiflage auf Gründgens dann ziemlich groß vor Gericht gelandet ist.
Mephisto, genau. Und was gefällt dir am Schreibstil von Kehlmann? Was magst du an ihm?
Ja, also ich finde das Buch speziell eigentlich von der Thematik her so spannend, muss ich ehrlich sagen. Den Stil selber, also ich glaube, dass Herr Kehlmann erstmal recht hat. Er sagt nämlich selber, so habe ich es gehört, dass er durchaus findet, dass man komplexe Sachverhalte auch einfach verpacken kann. Das ist das Buch, glaube ich, sehr, oder macht das Buch, glaube ich, sehr deutlich. Ne? Und letztlich finde ich diese Thematik leider hochaktuell, dass man sich eben fragen muss, was macht man eigentlich in einem System, wo man eben nicht auswandern kann, aus welchen Gründen auch immer, ja? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich 33 gelebt hätte, dann wäre ich vermutlich auch nicht ausgewandert, leider. Also ich glaube nicht, dass ich fähig wäre, mit der Sozialisation, die ich nun mal habe, in einem anderen Land zu leben, was jetzt überhaupt nichts mit meiner Blindheit zu tun hat, sondern ich glaube, dass ich schon irgendwie auch stark mit der deutschen Sprache verwachsen bin, ohne jetzt nationalistisch werden zu wollen.
Ist auch eine Typfrage, ob man...
Eben.
Genau,
und einfach so, ich finde immer, bis man in einem anderen Land Humor begreift, ist das schon irgendwie Ewigkeiten hin. Und ich kann diesen Regisseur da auch so gut verstehen, den Papst, dass der eben sagt, naja, eigentlich in den USA, ich kam einfach nicht zurecht mit der Art und Weise. Der hat die Amerikaner gar nicht verstanden. Ja. Und es würde mir auch so gehen, glaube ich.
Ich habe ein, zwei Bekannte, die haben das auch gelesen, die waren total begeistert von der Geschichte. Also von der Geschichte, aber auch, es waren auch eingefleischte Kehlmann-Fans, die sagen, also, weil er wirklich auch sehr, sehr gut schreibt. Also ist, glaube ich, eine richtig gute Empfehlung. Sag vielleicht nochmal den Titel und dann kriegen wir zusammen die Bestellnummer noch auf die Kette.
Genau. Lichtspiel von Daniel Paar. Ach, Entschuldigung.
Alles gut. Der Held heißt Papst, der Autor heißt Kehlmann.
Ja, ja.
Alles gut.
Also Lichtspiel von Daniel Kehlmann natürlich. Und die Bestellnummer lautet?
160-5011. Ja. Das war dein Tipp.
Du hast jetzt auch noch ein Buch mitgebracht, Thorsten. Ich nehme an, da kommt die NS-Zeit auch vor, aber nur als eine von mehreren Epochen, richtig?
Genau so ist es. Ich habe dieses Mal mich auch für ein Sachbuch entschieden. Aber keine Sorge, die Kriminalromane kommen bei den nächsten Podcast-Folgen natürlich wieder dran. Aber ich habe mich ehrlich gesagt für das Buch entschieden, weil ich bei der letzten oder vorletzten Podcast-Aufnahme drauf gekommen bin, da hatte ich ja dieses Buch vorgestellt, Kartonwand, von diesem Fatih Çivikoğlu, der über seine Eltern berichtet, die als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind. Und da habe ich schon sehr viel Erkenntnisgewinn für mich draus gezogen, wie eine Gruppe, die sonst nicht so im Fokus ist, so die deutsche Geschichte wahrnimmt. Und da bin ich dann über ein Buch gestolpert bei unserem Online-Katalog, was da neu drin ist, was ich schon letztes Jahr, als es rauskam, viel in Besprechungen gehört hatte. Und zwar ist das das Buch vom Historiker Benno Gammerl, Queer, deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Ich bin erst ganz am Anfang des Buchs, deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber mich hat es total interessiert, wie so die Geschichte von homosexuellen Menschen und von, sag ich mal, nicht genderkonformen Menschen in Deutschland gewesen ist und wie man deutsche Geschichte über eben die Betrachtung dieser Gruppe sich in den Blick nimmt. Du hast es schon gesagt, die NS-Zeit, das weiß man natürlich schon, die schlimme Verfolgung und Ermordung, aber auch wie die ganzen Kämpfe in den 60er Jahren waren, wie war es für homosexuelle Menschen in den 50er Jahren oder auch die ganze Problematik mit der aufkommenden AIDS-Erkrankung in den 80er Jahren. Also ich finde es total spannend, Geschichte, die man eigentlich gut kennt, unter anderen Blickwinkeln zu betrachten. Und deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden von Benno Gammerl. Und zumal das Thema Queerness ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr in den Medien und viel in der Diskussion. Und ich wollte mir mal gerne einen historischen Überblick darüber verschaffen, ja, was es da eigentlich für Ursprünge gibt.
Also ich glaube, was mich daran interessieren würde, abgesehen davon, dass du recht hast, dass es immer spannend ist, Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive und damit einhergehend aus dieser Gruppe zu begreifen, ist die Tatsache, dass es ja eine ganze Zeit lang so war, dass homosexuelle Menschen sich selbst als krank verstanden haben. Also aus meiner Beschäftigung mit Thomas Mann weiß ich das. Der hat das selbst einige Zeit so getan und hat sich dementsprechend auch therapieren lassen. Und dementsprechend haben das auch andere getan, wie ich aus der Lektüre dann gelesen habe. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Da ist ja dann die spannende Frage, wann kippte das? Ne? Also wann merkt man sozusagen, dass das überhaupt nicht krank ist, sondern ein völlig normaler Zustand ist. Und ein Zustand ist auch die falsche Beschreibung. Eine völlig normale Lebensform ist.
Genau. Nun, der beschreibt das zum Beispiel auch, es ist ja auch schon jetzt fast schon sprichwörtlich geworden, durch diese, nochmal auf Doro zurückzukommen mit Berlin, spätestens seit der Serie Babylon Berlin, so die wilden 20er Jahre, wo alle Geschlechterrollen auch so ein bisschen fluide waren. Das war ja da so der Mainstream eigentlich in den goldenen 20er Jahren, das wilde, wilde Leben. Ja. Und dann kippte das ganz, ganz schnell eben ins ganz Extreme mit dem Nationalsozialismus und wie dann so, sag ich mal, Aktivistinnen und Aktivisten, queere Aktivistinnen und Aktivisten doch immer sehr stark für ihre Rechte kämpfen mussten und was für ein harter, langer Weg das war. Ich meine, die Ehe für alle gibt es noch nicht so furchtbar lange. Nee. Und deswegen ist es ein, glaube ich, sehr spannendes Buch für Menschen, die sich mal über ein Thema in einer gut lesbaren Art und Weise informieren wollen. Dieser Benno Gammerl ist einer der führenden Historiker zu diesem Thema und das ist so das erste populärwissenschaftlich geschriebene Buch von ihm. Sonst hat er schon so wirklich eher so in der Wissenschaft angesiedelte Bücher und das ist so das erste große Buch in einem populärwissenschaftlichen Verlag, beim Karl-Hanser-Verlag ist es erschienen. Also ich finde es bislang sehr, sehr gut und deswegen habe ich es heute mitgebracht, dass man sich mal einen schönen Überblick, spannenden Überblick über ein wichtiges Kapitel deutscher Geschichte verschaffen kann. Das geht eben exakt bis auch jetzt eigentlich in die Jetztzeit vom Kaiserreich an, hat so ungefähr eine Laufzeit, ach Gott, nicht weniger als, also ein bisschen weniger als 10 Stunden, also geht auch eigentlich.
Ja. Dann nenn uns mal die kompletten Daten
noch. Das sollte ich nochmal tun. Ne? Also der Autor heißt Benno Gammerl, also Gammerl. Und der Titel des Buches ist Queer, also Q-U-E-E-R. Und der Untertitel Deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Und die Buchnummer bei uns in der DBH lautet 157776. 1. Und das war der letzte Tipp für heute. War eine spannende, kompakte Folge. Mit die Bücher, wo wir uns gar nicht abgesprochen hatten, hatten alle irgendwie so einen kleinen roten Faden, fand ich gut. Sind wir uns alle irgendwie, haben wir alle den gleichen Gedanken gehabt dieses Mal.
Interessant.
Fand ich schon. Ne? Beim nächsten Mal habe ich aber natürlich wieder Krimis dabei, da könnt ihr sicher sein. Und wir haben auch mit Sicherheit wieder einen spannenden Interviewgast. Wir hören uns in 2-3 Wochen wieder bei der 10. Folge von Blister Leselust, der DBB-Podcast. Macht's gut, vielen Dank. Am Mikrofon sagen ciao.
Andrea Kartemann
und Thorsten Büchner. Tschüss, tschüss.
Lista Leselust, der DBB-Podcast. Na, Leselust? Dann schau vorbei unter katalog.blister.de und unter www.blister.de. Redaktion und Technik: Deutsche Blindenbibliothek als Bestandteil der Deutschen Blindenstudienanstalt e.V., Blister, Marburg an der Lahn.